Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und Servus Thomas.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Ja, und Sie haben richtig gehört, liebe Zuhörende, Person bei Maurer und Schick ist heute noch ein weiterer Thomas geladen. Und ich muss sagen, das ist so ein Gigant. Ich habe fast ein bisschen Angst gehabt, als wir ihn eingeladen haben, weil Thomas, also einer Thomas, jetzt der andere Thomas, man kann über den einfach nur Superlative verwenden. Er hat eine der erfolgreichsten TV-Quoten des letzten Jahrzehnts im ORF geschafft. Er hat eines der erfolgreichsten Bücher des letzten Jahrzehnts auch geschrieben und er ist weder Thomas Gottschalk noch Thomas Brezina.
Und er ist 3,20 Meter groß und kugelfest.
Ja, und demnächst wird er sogar jener Österreicher sein, der vor der größten Konzertaudience in Österreich gespielt haben wird als erster.
Also als Österreicher vor
Österreicher. Als Österreicher vor Österreicherinnen ja. Und Österreicher,
genau. Ja, das ist toll. Und jetzt wissen eh alle, wer es ist, deswegen brauchen wir gar nicht mehr zu ihm sagen, oder?
Also, servus, danke.
Servus, danke für die Einladung. Es war wirklich toll bei euch. Ja, Wiederschauen.
Ja, und weil er aber schon da ist, würde ich sagen, geh mal rein und nenne auch mal ganz kurz seinen Nachnamen. Servus, Thomas Stripsitz und danke, dass du da bist.
Dankeschön, Thomas, für die Einladung. Auch Thomas, dir danke.
Und auch dir, Thomas. Ich danke dir für diesen Dank.
Nein, ich möchte jetzt danke sagen. Ja, mal.
Je suis européen. Lieber Thomas, reden wir ein bisschen über Griechenland. Da hast du ja doch eine hohe Expertise, wie man gehört hat.
Ja, ja. Was wolltest du wissen?
Wieso broten die den Fisch immer zu lang?
Naja, es kommt drauf an. Es gibt so zwei Komponenten. Ich habe auch schon Fisch gegessen, der zu kurz broten war.
Ah.
Ist auch nicht so gut. Ja.
Ah, Fisch, da kann schon was und dann so.
Ja, aber ich habe einen Nachbar bei mir, der trifft es wirklich am Punkt. Ja. Der ist selbst Fischer und der hat seit Jahren und der wischt nicht mehr gut. Und ich freue mich immer, gerade im Winter, wenn ich dort bin, fahre in der Früh vorbei und sagt, I go out for the fishing. If I catch something, we have the fish after. Hm. Das muss dann hingehen.
Ja. Jetzt muss man aber Armin Wolf-mäßig sagen, das war jetzt nicht die Antwort auf die Frage.
Nein, warum es so ist, weiß ich nicht. See, jetzt lass uns mal ausreden, wirklich. Das ist ja, ich bin hier eingeladen worden, um was.
Wobei ich habe vor Jahren in einer Kolumne, die ich mit Florian Schreiber geschrieben habe, eine Theorie entwickelt, dass sie das entwickelt hat aus der Antike, wo ja in den Tempeln auch immer wieder Tier- und Brandopfer dargebracht wurden. Und dann im Zuge einer schleichenden Säkularisierung hat dann so im Zeus-Tempel der Sakristan so einen noch nicht ganz verbrennten Fisch wieder rausgeholt oder Alarmhaxel, wo noch was nicht Schwarzes drauf war. Und daraus hat sich die griechische Grillkultur über die Jahrtausende entwickelt.
Ja, das ist für mich eine sehr intellektuelle Erklärung, die ich hiermit unterschreiben möchte.
Ähnlich intellektuell wollen wir weitermachen. Wir sprechen ja in der Regel hier über Nachrichten.
Da habt ihr genau den richtigen eingeladen.
Warte mal, wen wir letzte Woche gehabt haben, wir müssen jetzt wieder ein bisschen...
Ja, muss das wieder ein bisschen... Muss Niveau wieder ein bisschen... Ja, gerne, steht, ich bin da.
Ja, 3 Minuten 30 und ich habe schon den Gast beleidigt.
Thomas Stipschitz ist der Niveau-Equalizer.
Ich bin der Equalizer-Niveau.
Nein, ich habe tatsächlich in der Tat eine schöne Geschichte gefunden, beziehungsweise ich schätze mal, der Thomas hat sie mir geschrieben. Es geht da um eine Meldung über Griechenland, über Kreta, um genauer zu sein. Da soll es 7,8 Millionen Schafe geben. Klingt extrem viel, klingt vor allem extrem viel für die Größe dieser Insel. Jeder, wer dort war, wird wissen, ja, das ist ein bisschen zerklüftet und wenngleich also, großes
Schafe. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist es 1,03 Schafe pro Quadratmeter.
Okay.
Und da sind aber Schluchten, bebautes Gebiet, Verkehrsflächen noch nicht ausreichend.
Ja.
Ausgrabungsstätten, die natürlich auch für Schafe gesperrt sind.
1,2 Millionen oder wie viel?
7,8 Millionen sollen
es sein. 7,8 Millionen? Wie viel? Greta hat 200.000 Einwohner, oder?
Ja, aber es ist ein bisschen, glaube ich, wie die Facebook-Follower so am Anfang vom HC Straches. Gibt nicht alle wirklich.
Es gibt nicht alle wirklich.
Ja, und die sind tatsächlich Teil eines sehr, sehr groß angelegten, nennen wir es mal ganz höflich, Beihilfen-Subventions-Optimierungsprozesses gewesen, griechischer Landwirte.
Ja.
Die haben nämlich in Summe über 2 Milliarden Euro aus Brüssel reinbekommen, überwiesen nach Athen. Und weil es dort halt auch im Agrarsektor Beamte gegeben hat, die haben ein bisschen zu wenig verdient, haben sich dann mit den Bauern gemein gemacht, haben dann gesagt, okay, ja, wir akzeptieren eure Anzahl an Schafen, die ihr uns gemeldet habt, auch wenn es im Grunde unlogisch ist, und haben sich da sozusagen die Subventionen ein bisschen geteilt. Und jetzt kommt der schöne Punkt. Die KI hat das Ganze jetzt einmal aufgedeckt, dass das einfach rein technisch, geografisch grundsätzlich nicht möglich sein kann, dass auf Kreta 7,8 Millionen Schafe herrschen würden.
Und das ist einer vorher quasi nie so aufgefallen.
Nein.
Ja. Ich meine, ich ich bin ja auf der Nachbarinsel, ja? Ja.
Aber hast du in Kreta, kannst du aus erster Hand von Schafsichtungen berichten?
Jetzt so ad hoc, ja, hin und wieder, dass einmal ein Schaf über die Straßen. Aber in dieser Fülle sind sie mir nie aufgefallen. Ich habe aber im Zuge, ich bin ja schon relativ lange in Griechenland und habe eine liebe Freundin in Thessaloniki. Und da möchte ich eine ähnliche Geschichte erzählen, die auch sehr, sehr spannend klingt. 2008 bei der ersten Finanzkrise gab es in Griechenland zum ersten Mal eine, wie sagt man, gesamtheitliche Beamtenerfassung. Ja? Mhm. Das war früher immer Teil der Insel, Dodekanes hat das gemacht und die Kykladen haben das gemacht und so weiter. Und die haben sich die Idee gemacht, schauen wir mal wirklich, wie viele Beamte haben wir eigentlich. Und Thessaloniki ist ja von einer Mauer, die Altstadt quasi ist von einer Stadtmauer umgeben, byzantinischer Stil, und da gab es ein Amt, die diese die Mauer freigelegt hat, so ein Freilichtmuseum. Und dann sind sie im Zuge dieser Beamtenerfassung draufgekommen, dass es das Amt doch gibt, aber nicht mehr das Gebäude, wo diese drei Beamten, die das koordinieren hätten sollen. Und die haben natürlich weiter ihr Geld gekriegt. Und ganz ehrlich, wenn die das wegreißen und du kriegst weiter Zeit, wer geht denn hier und sagt, ah, what's?
Da muss ein Irrtum vorliegen. Ja.
Also bis jetzt habe ich immer die Olivenöl-Diät, das ist die interessanteste Geschichte aus diesen Urban Legends, die es über Griechenland gibt, empfunden, weil es hat ja immer geheißen, in Griechenland wäre die Leute zu alt, vor allem auf den Inseln draußen. In Wahrheit hat nie einen Totenschein ausgefüllt. Man hat sie zwar bestattet, aber weiterleben lassen, um die Pensen weiterzureißen.
Ja, ja, auch das ist vorgekommen.
Ja, aber dass du auch als Beamter einfach dein Amt weiterleben lässt, ohne hinzugehen, das gefällt mir jetzt dann schon ein bisschen
ja,
so.
Ja, ja. Ich meine, ich bin ja durch das Häusl, das ich dort besitze, auch so mit der griechischen Bürokratie.
Hast du auch diese Steuermier-Eisen aus dem
Nein.
Flachdach herausragen? Nein.
Das empfiehlt sich nicht für Xenos. Ja. Also das hat mir mein Freund Elias auch gesagt, bitte mach das ja alles auf keinen Fall mit einem Anwalt von der Insel, weil der kennt dann den Tee und so. Nimm jemanden von außerhalb und mach das nicht so, wie es üblich, weil in der Regel war das so, jetzt ist es schwieriger geworden, die EU regelt das schon ziemlich noch, aber in der Regel haben die Leute einfach ein Haus gebaut im Winter, ja, einfach hingestellt, ja. Dann sind die aufs Amt gegangen und haben gesagt, oje, ich habe das jetzt hingestellt. Dann haben die gesagt, ja, dann müssen wir halt eine Strafe zahlen, dann ist die Strafe gezahlt worden, dann wurde das nachgenehmigt. Und das Absurde an der ganzen Geschichte war, dass diese Strafe für die Nachgenehmigung billiger war, als hättest du das offiziell mit der Baubehörde in Rhodos gemacht. Deshalb...
Ja, bleibt das Geld auf der Insel, ist auch gut.
Auch gut.
Aber ja. ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir wurde mal erklärt, dass eben dieser typisch klassisch griechische Baustil, das heißt nicht die Tempel, sondern von jetzt,
ja.
Eben Flachdach betoniert ist, aus dem die Armierungseisen ausschauen, sich deswegen durchgesetzt haben soll, weil du das dann als Rohbau deklarieren hast können und praktisch keine Steuern abführen musstest, weswegen alle Rohbauten gebaut haben.
Genau. Das geht jetzt nicht mehr so leicht, aber was schon noch ist, also das habe ich zumindest die letzten Jahre auf der Insel mitgekriegt, da gibt es oft sehr viele Umwidmungen. Die Gesetzeslage ändert sich sehr oft. Und jetzt hat mein Nachbar, der da Fisch macht immer, der hat ein Grundstück gehabt, wirklich so ein bisschen in den Bergen oben, durfte dort aber nichts hinbauen, weil sie die Gesetzeslage insofern geändert hat, dass das Wald war, obwohl da kein Baum und gar nichts steht. Aber ein Wald ist kein, darf man nichts bauen.
Ja.
Jetzt hatte ich aber das
man
Glück.
Man sieht den Wald vor lauter Schafen nicht.
Man sieht, also ich möchte fast sagen, alles voller Schafe. Ja, gesagt, ja. Jetzt hat er aber das Glück gehabt, dass dort ein alter, so aus Davros, so ein alter Stall ist dort gestanden. Aus der 200 Jahre alt, der so
ein Stall für alle, die nicht kernleobnerisch sprechen.
Stall, ein Stall, genau. Den darfst du aber renovieren, diesen Stall.
Ja.
Und jetzt hat er quasi diesen Stall renoviert und wohnt jetzt in dem Stall.
Schwuppdiwupp hat er auf
einmal ja, genau.
Einen Wintergarten. für die Schafe verkühlen sie
ja
alle.
Ja, nein, hallo. Ja.
Aber ist er dann schon als Humanoid dort gemeldet und nicht als weiteres Schaf, für das Agrarsubventionen kassiert werden?
Das glaube ich schon, ja. Oder ist er als Schafsküss gemeldet? Ich weiß nicht. Nein, er ist schon. Also, das darfst du dann offiziell machen, ja. Also, er ist dort normal gemeldet, ja.
Spannend.
Auch diese Geschichte, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es haben mir Leute erzählt, als letztes Jahr diese schrecklichen Brände waren auf Rhodos, da waren sie bei uns auf der Insel fast alle einig, dass das alles gelegt ist, weil da war es genauso. Da ist vorne ein Hotel gestanden und hinten war Wald. Ja? Dann haben sie die gedacht, wenn ich den Wald abbrenne, dann ist kein Wald mehr. Dann darf man bauen. Und
das haben wir aber gerade gelernt, das ist eigentlich wurscht.
Ja, also nein, aber in dem Fall,
wenn kein Wald ist, kann es ja trotzdem Wald sein. Aber
in dem Fall, ja. Wenn da nichts mehr ist, hättest du dann dort was hinbauen dürfen wieder.
Aber du musst ja trotzdem eine Umwidmung haben, sage ich jetzt als Jurist.
Ja klar, aber diese Umwidmungen, wie soll ich sagen,
aber ich glaub,
es ist schon möglich. Ja.
Ja, aber ich glaube, die Leute, die so denken und das machen, könnten sich ein schönes Kerbelgeld als externe Berater im US-amerikanischen Umweltministerium, solange es noch gibt. Also ich glaube, das liegt ja durchaus auf der Trump-Linie.
Hm? Wobei ich aber dazu sagen muss, jetzt haben wir so viel negative Sachen, das System in sich hat ja, gerade auf so einer kleinen Insel, wo ich bin, das hat ja funktioniert. Ja? Also die Leute, darf man nicht vergessen, die haben dann eigentlich de facto 2,5-3 Monate, in denen sie wirklich Geld verdienen, mhm, und dann ist nichts. Ja? Mhm. Und da haben sie das untereinander ausgemacht, ich mache wieder den Strand, aber durch diese Überregulierung leiden die schon sehr, ja? Muss ich schon sagen.
Thomas, machen wir jetzt ganz kurz die Wand zum
Überregulierung ist, glaube ich, selten so überstrapaziert worden als Begriff.
Aber Thomas, du bist der Belesenere von uns beiden, also Thomas Maurer, diese Geschichte mit auf einer kleinen Insel hat man sich's ausgemacht und da ist ein geschlossenes System, das hat funktioniert. Ich glaube, das Buch vom Herrn Saviano Ndrangheta hat in etwa auch so angefangen, oder?
Mafiöse Strukturen gibt es nicht. Auf Kreta habe ich gehört schon, anscheinend, da gibt es sowas, aber auf Kapatos, es gibt schon einen, wo man weiß, das ist der hat die besten Ziegen und der sitzt halt in Kaffinieren und den begrüßt man einfach oder zahlt ihm was. Ja.
Aber es ist noch nicht einmal, also ich stelle mir so ein bisschen vor, wie, weiß nicht, eine Gemeinde in Niederösterreich, wo man schon mit der Muttermilch aufsagt, wen man grüßt, wo man schön Leute sieht und
mit dem Unterschied, dass es nicht in jedem Dorf ein Theaterfestival gibt.
Du, was sagst du als Semi-Grieche eigentlich dazu, dass immer mehr Griechen sagen, ja, das wahre Griechenland ist Nordmazedonien und die fahren selber dorthin auf Urlaub, weil sie sagen, ist billiger, die Schwabe schmecken besser.
Mhm. Ich persönlich, es ist, also ich kenne diese eine Problematik, aber es ist eher was, das die nordgriechischen Menschen betrifft, aus meiner Sicht. Mhm. Ich bin ja doch ganz weit im Süden unten und ich habe auf Kapatos diesen Konflikt, wenn man so will, oder quasi auch mit Alexander der Große, wo war der jetzt wirklich und so, das ist dort nicht wirklich Thema. Die schimpfen mehr über die EU. Da ist Nordmazedonien. Die sagen, warum muss ich für mein Grundstück Steuern zahlen? Die spinnen ja.
Was kommt das nächste? Das Einkommensteuer?
Ja. Crazy. It's my land. What for I pay? Tell me. These fucking Germans.
Aber bist du des Griechischen mächtig?
Nein, nicht wirklich. Also ich kann halt so ein bisschen... Was so klein, so.
Kalimera!
Ja.
Kalinichter.
Waren wir in der Biome, Boles, Grias, Bires. Ja. Lass uns schnell ein paar kalte Bier trinken, so wie so.
Ah, okay, ich habe jetzt.
Wo in der Toilette sind Drohnen, wo ist das Herrenklo und so.
Ja,
und
so. Das hätten wir jetzt zusammen.
Ja. Immer das Thema Lakiers. Das heißt, wir sind alle, quasi. Nein.
Was?
Wichser.
Was?
Also Malaka ist ja Wichser.
Also ja.
Wird aber eigentlich so gebraucht wie bei uns ein bisschen das Alter so. Also ja. Es kann böse gemeint sein, aber wenn man ihn sehr gut kennt, sagt man es auch. Ja,
das kenne ich vom Portugiesischen, da ist ja Fordisch.
Okay.
Da kannst du eine Frau angraben damit, du kannst jemanden beleidigen damit oder du bist Trainer von Sturm Graz.
Ah, wirklich? Ja.
Franco Fordisch.
Wirklich? Also, Scheiße. Jetzt ist noch sehr früh.
Ja, er ist ja schon lange nicht mehr Trainer. Also
aber war nicht schlecht, so jetzt im Nachhinein.
Langer Abgang.
Ja.
Feine Rückaromen.
Was sagst denn du zum Thema Overtourism? Wir sind ja heute alle drei durch die Wiener Innenstadt geschlendert. Ich bin in eine ungenannte Anzahl von asiatischen Touristinnen und Touristen reingeknallt. Die waren dann auch sehr starr davor, vor der Kapuzinergruft zu stehen, weil, naja, da kann man jetzt nicht ausweichen und muss einfach mal die Straße sperren, weil da unten liegen ja doch 30, 40 mehr oder weniger. Also verstorben sind es alle jedenfalls schon, die Habsburgerinnen und Habsburger, die da drinnen liegen. Und da merkt man schon ein bisschen, diese Stadt leidet darunter. Wie geht es denn dir da jetzt nicht nur auf Gabata, sondern mit dem Blick auf Gesamtgriechenland auch?
Es ist eine Medaille mit zwei Seiten, ja. Also Athen ist im Sommer für mich auch furchtbar, ja, weil es einfach wirklich overflowed ist. Auf so kleine, auf kleineren Inseln, ja, ist es halt die Haupteinnahmequelle, ja. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, so wie es in Hallstatt ja teilweise passiert ist, ja, dass da Brennholz weggenommen worden ist, weil die glaubt haben, das ist für die Touristen so gemacht und die Leute auch so kommen und so gesagt, nein, das, wir hatzen mit dem, ja. Aber schwierig. Also ich finde auch, dass irgendwie Länder dann halt nur gewisse Kapazitäten haben, ja. Und man merkt eh, wohin das führt. Nicht? Ist es in Venedig mit Eintritt mittlerweile? Oder?
Ja, Eintritt, ja, also außer du übernachtest dort, dann hast du quasi den Eintritt inklusive.
Ja.
Ja, da hast du also den ganzen Kreuzfahrt-Blödsinn.
Ja.
Ja.
Wobei ich heute wiederum gelesen habe, dass vielleicht ein englisches Tourismusunternehmen bietet jetzt Swingerclub-Kreuzfahrten an. Und das ist vielleicht wieder ganz gut, weil die müssen gar nicht wo anlegen. Also ich glaube, die fahren eine Runde im Gras, 14 Tage.
Eine Idee für Neusee,
beschäftigen sich vielleicht nicht still, aber mit sich selbst. Und also wenn schon Kreuzfahrt, dann so.
Dann so, ja. Auf der Kreuzfahrt, wenn übers Kreuz legen, ja, finde ich gut, ja.
Ja, wobei, gerade du hast ja das Thema Swingerkreuzfahrten auch in deinem Film, den wir eh schon angesprochen haben, Griechenland, doch ein bisschen so dargestellt, dass es vielleicht nicht immer die idealsten Konstellationen sind, die dann da aufeinandertreffen.
Ja, hatte wirklich einen wahren Hintergrund, diese Geschichte. Ah, ja.
Jetzt erfahren wir es.
Es gab vor Jahren
auf Kapuzinerhof. Es ist eine Doku,
ja,
man
sieht es. Ja.
Also der Wittersäck ist in Wahrheit.
Der Wittersäck ist eigentlich ein Grieche. Wir haben es natürlich stark überzeichnet. Ich weiß nicht, was dort auf dem Schiff passiert ist, aber vor Jahren auf Kapuzinerhof gab es einen Engländer, der Howard. Hallo, Howard. Und das war so ein netter Alkoholiker, ja, der ist so um 9, hat ja seinen Rotwein schon. Und der hat immer so eine Wellen gehabt und ein Boot und hat immer alle Leute so quasi aufs Boot eingeladen. Und der Manol ist ein Freund von mir, weil der war da oft gesagt, oh, this is very nice guy, but don't go to his ship. I don't know what happened there. Alle haben gesagt, geh ja nicht auf das Schiff von dem Typen. Ja? Und das war so eine Inspiration, dass man nicht gewusst hat, was passiert auf dem Schiff.
Ja, wobei, wenn nicht so viele Leute drauf waren, dann war es ja auch nicht over the reason, was ja unser eigentliches Thema immer noch war. Gell?
Wer da wirklich oben war, das weiß man nicht. Ja,
ja, außer es ist dann die andere Art von Overtourism, aber das liegt jetzt an dir. Das.
Also nein, wie gesagt, ich hab's nur gelesen.
Ja,
ja, es ist etwas, die alte Geschichte, man ärgert sich furchtbar, ist aber Teil des Ganzen.
Ja.
Ne? Also ich war oft schon irgendwo an historischen Städten, wo ich mir gedacht habe, schlecht euch alle, was habt ihr da verloren? Und natürlich bin ich einer von denen, über den sie alle anderen das auch gedacht haben. Aber ich glaube, einer der deprimierendsten Anblicke, die ich je gesehen habe, da war ich mit einem Freund in Ägypten. Und es war an und für sich schon mal etwas skurril, weil wir haben beschlossen, wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Tal der Toten, was geht. Dann waren wir mit einem lässigen, dritte Klasse ägyptischen Eisenbahnwaggon gesessen, der den Vorteil hatte, dass die Chick, weil man durfte natürlich rauchen drinnen, auch gleich durch die Löcher im Boden direkt auf die Schienen ausschmeißen können. Und dann sind wir, das war dann aber doch noch ein Stickel, dann sind wir halt, weiß nicht, dreiviertel Stunde gegangen, wurden aber auch wirklich angestaunt. Also wir waren, um einen etwas altmodischen Ausdruck zu bemühen, wahrscheinlich die ersten Weißen, die da durchgegangen sind, weil alle anderen kommen mit dem Bus. Und dann waren wir eben Tal der Toten, haben Eintritt bezahlt und da ist, also von dort, wo der Eintritt ist, bis in die eigentliche wo die Anlage beginnt, sind es 600, 700 Meter. Und für diese 600, 700 Meter war so eine Kindereisenbahn, also Pseudo-Eisenbahn auf Raum, ja, wie im Wurstelbrot, mit irgendeiner lustigen Kunststofflok mit einem Fahrrad drauf, quietschbunte Wagen. Und so bist du als Bustourist.
Stichwort ins Würde.
Teil der Tote gebracht worden. Also da denkst du dann, ja. Und wir sind dann immer weggekommen, weil der Zug fährt nur zweimal am Tag und es gibt dort nichts außer Busse. Und wir haben dann einfach Leute angeredet und sind dann mit einer holländischen Reisegruppe mitgenommen worden.
Na, ich habe mich immer gefragt, wie dieser Wagen des Helios aussehen würde, aber offenbar...
Schön.
Also ich gebe ja zu, ich hasse Overtourism, bin natürlich auch Teil dessen und nach dem letzten Paris-Urlaub habe ich meiner Frau gesagt, du nächstes Jahr vielleicht dann Sommer Schweden an einem See und dann allerdings bitte auf einer Insel in einem See, die keine Brücke hat dazu, weil es mir einfach echt zu viel geworden ist. Aber ja, was soll man machen? Vielleicht nicht hinfahren, ja, das wäre eine Lösung, gell?
Ja, ich meine, das oft manchmal, ich kenne das auch, wenn man so Städtereisen macht, dieser selbst auferlegte Druck, jetzt ist man 4 Tage da, jetzt sollte man auch möglichst viel in diesen 4 Tagen sehen. Und das ist bis jetzt immer nie gut gegangen. Weil
wie willst du mir jetzt einreden, dass ich in Frankreich, als ich dann unbedingt meine Familie noch in Centre Pompidou gequält habe, zu 2000 Jahre Kunst aus Gaza, ja, dass es das nicht wert war, oder wie?
Ich habe mich einmal 3 Stunden bei den Offizien in Florenz angestellt, ja.
Ja.
Weil es Kassen hat drinnen diese großen Meister und Leonardo da Vinci. Alle wollten Leonardo da Vinci sehen. Mhm. Und es war genau ein Raum mit einem mini kleinen Büdel. Das war das einzige Bild, das zu dem Zeitpunkt von Leonardo da Vinci dort gehängt ist. Und das waren alle, sind alle so freudig. Jetzt sind wir drinnen und du hast beobachten können am Ausgang, wie jeder voll angefressen ausgegangen ist. Jetzt haben wir uns 3 Stunden angestellt für diese Radierung. Ja.
Ja, es ist aber ein verhältnismäßig junges Phänomen, weil ich bin als Kind, vielleicht war ich ein bisschen ein merkwürdiges Kind, aber ich bin gern ins Naturhistorische und ins Kunsthistorische gegangen, wenn mir sonst nichts eingefallen ist. Und ich kann mich erinnern, du konntest so bis in die 80er durchs Kunsthistorische mehr oder weniger allein gehen, auf knarrendem Parkett und das hat die niemand, also
okay,
vor allem unter der Woche. Dass das sozusagen jetzt zum Urlaubskonsum dazugehört, ist relativ neu. Man kann ja sagen, aha, die Menschen sind gebildeter, empathischer, interessierter geworden oder es haben sich halt einfach die Labels geändert, was man unbedingt gesehen haben muss. Aber so, wenn ich jetzt im Kunsthistorischen bin, wo ich halt normalerweise auch irgendwie mit einer Menge durchwutzelst, dann denke ich mir, hat das doch anders. Ja,
gibt es ja auch dann teilweise so, damit sich das halt alles ausgeht mit den Gruppen, so zeitliche Begrenzungen. Da musst du ja quasi innerhalb von einer Stunde
draußen
sein. Also das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, wann immer man mit Menschen ins Gespräch kommt, dort in anderen Städten oder Ländern, habe ich immer die besseren Erfahrungen gemacht, immer das Interessantere. Als wie man schaut sich halt die 5. Kirchen an, ja. Die schön sind natürlich, ja, aber irgendwann kennst du das, ja.
Ja, nein, ich bin da, ich habe das gerne, aber ich gebe da die Telefonnummer gern meiner Kinder für ein Therapiegespräch.
Okay.
Dass sie irgendwann einmal selber entscheiden dürfen, was das ja schon.
Denk doch einer an die Kinder.
Thomas, reden wir auch noch über deine zweite ganz, ganz große Leidenschaft, die Musik.
Ja.
Du bist ja... Und ich glaube, da werden wir jetzt nicht irgendwie ins Untertreiben reingehen, sondern kommen einfach nur mal auf das Faktische hin. Ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen, die sich gleichermaßen als legitimer Nachfolger von SDS wie Georg Danzer und Plus dann obendrein noch als originärer eigener Musiker darstellen dürfen. Habe ich da jetzt da recht getan, oder?
Jetzt wäre ich rot. Also Nachfolger von Georg Danzer ist wahnsinnig. Also diesen Schuh würde ich mir nicht anziehen. Ja.
Ja.
Aber ich weiß wirklich sehr, sehr viel über den Georg Danzer, weil ich ja jahrelang auch war mit dem Blackie Schwarz unterwegs war, der früher der Manager war vom Georg. Und auf diesen unzähligen Tourfahrten haben wir halt hauptsächlich über den Georg geredet. Ich war auch kurz davor, schon sein Haus zu kaufen. ja, und dorthin zu ziehen, es hat dann nicht funktioniert, wo ich sehr froh bin im Nachhinein, ja, es war dann irgendwie doch komisch, ja. Mhm. Aber es ist so lustig, durch diesen jungen Austropop, wenn man so bezeichnen will, Seiler und Speer und Wander, Bilderbuch, wobei Bilderbuch, Austropop ist auch schon,
ja, das kann glaub, man jetzt, das, ja, ja, ja. Da kannst du eine O-Hosel
nach, glaube ich. Da kannst du eine O-Hosel nach, ja. Aber es ist, die Musik ist wieder cooler geworden, ja, weil eine Zeit lang hat, war es so irgendwie, ich kann mich erinnern, so in den 2000er Jahren war so ein bisschen der Tenor, österreichische Musik ist Arsch, außer der Tanzer, der ist eh irgendwie leiwand. Mhm. Ja. Das hat sich Gott sei Dank geändert, finde ich.
Aber du hast ja mit deinem Flüchtlingslied, würde ich jetzt mal sagen, ich habe es gestern einem Freund geschickt, der hat es nicht gekannt, kennt sich aber sonst einigermaßen gut mit Tanzer aus, behaupte ich. Der hat gesagt, doch, doch, da hört man es raus.
Was denn?
Diese Tanzermelodien, auch die Harmonien, wie du es ansetzt, auch, dass du schon Musik jetzt nicht zum Selbstzweck machst und nicht nur zum Unterhaltungszweck auch, sondern du möchtest schon was aussagen.
Ja, ich meine, das war natürlich, weißt du, wenn man so viel Georg Tanzer hört und ich bin ja in der Pubertät dann so richtig reinkippt und das war, ich war in der Schule wahnsinnig uncool, ja, so mit 14, 15, wo.
Ich wollte jetzt gerade sagen, wir sind ziemlich auf den Tag genau gleich alt. Ja. Ich glaube, um eine Woche ist es um, was ich vorher nachgeschaut habe. Tanzer hat in meiner Schulzeit keiner gehört.
Nein, ich hatte da auch einen Alleinstatus mehr. Ah, also doch. Das war ich ganz allein. Ja, ein paar Lehrer haben es cool gefunden, aber alle anderen, ich weiß nicht, da war gerade so Nirvana für die Härterin und Guns N' Roses und so, ja. Mhm. Und ich bin halt gekommen mit, ich bin ein Knierer. Was ist denn das für ein Ding? Und das habe ich gefressen alles. Ich bin extra nach Wien gefahren, damit man diese Tanzer-CDs kaufen kann. Das hat es ja bei uns nicht gegeben. Also diese Neuauflagen, die da kommen sind.
Ja, also an Tonträger kommen für die jüngeren Zuhörer, falls wir welche haben, das war früher etwas, damit konnte man sehr viel Zeit und verbringen und man musste Ehrgeiz mitbringen.
Ja, wobei, mich wundert es, warum du nicht auf Napster gegangen bist. Das ist damals auch schon gegangen.
Ich hab mich da nicht auskennt, weil ich. Und es hat mich auch nicht interessiert.
Und ich weiß nicht, ob Tanzer damals auf Napster.
Ob das so viel war, ja.
Ja, könnte sein, dass ich mir leichter getan habe mit meiner Musikrichtung.
Was hast du gehört?
So Clash, Dead Kennedys.
Dead Kennedys?
Ja, die sind wohl jetzt auch schon alle tot. Also ist schon wirklich tot, großteils.
Okay.
Sex Pistols.
Ah, okay. Ja, so. Punk-Richtung gehen.
Ja, genau. Also unser Gitarrist in unserer Band ist wirklich immer noch herzensliebe, guter, bester Freund von mir und ich war sein Trauzeuge, aber er hat einfach nicht mehr als drei Akkorde zusammen braucht, deswegen
haben wir es dann. Und da bist du mit Punk richtig.
Ja.
Und ich denke mir auch, also dieses Rebellieren gegen System und gegen alles, da war der Weg in die Chefredaktion der kleinen Zeitung praktisch vorgezeigt.
Ja. Trotzdem tragst du immer noch diesen Nasenring, was ist sehr schön.
Ja, er kitzelt dann immer am Mikrofon so drauf. So.
Klink.
Klink, das ist verheerend. Bist du eigentlich nervös jetzt vor deinem Konzert? Ich meine, ansonsten würden wir die jetzt gerne nervös machen. 48.000 Leute, ein Happelstadion. Ich habe dort schon die ganzen Roses gesehen. Ich habe dann auch Axl Rose mit AC/DC gesehen. Über, wie heißen die anderen Typen da?
Rolling Stones.
Danke, genau.
Die waren auch, ja.
Die haben uns auch schon mal mit Thomas unterhalten. Ja. Die waren auch schon da. Also du setzt die jetzt nicht gerade unten an.
Aber du bist eher, also er redet jetzt im Pulk an. Ne?
Ja. Eben, und das macht mich, das nimmt auch ein bisschen, ich meine, ich kann mir das ja nicht, jetzt muss man dazu sagen, wir spielen um 16:30. Ja,
ja, aber da kommen die Leute schon hin, glaube ich.
Das weiß ich eben nicht, ob das dann schon ganz früh sein wird und so. Aber dadurch, dass so viele unterschiedliche Leute an dem Abend dabei sind, und man muss sagen, es ist ja der Abend von den Jungs, von den beiden, und wir sind sozusagen
Seiler und Speer, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden.
Und wir sind da unterstützend. Aber ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so einen Zustand.
Du bist praktisch das Petersilie-Streißerl zum Schnitzel.
Ich bin das Petersilie-Streißerl zum Schnitzel, ja.
Ja, ich glaube, das ist schon eher zumindest...
Die Zitronen.
Die Zitrone bin ich, ja.
Nein, ich hätte ihn jetzt auch schon die Preiselbeeren geben.
Ach so, schon.
Ja, ist natürlich die Frage, ob man Preiselbeeren mag oder nicht. Ja. Das ist ja eine ganz große Streitfrage.
Nein,
ja.
Ich glaube, die Zitronen, dann Ambros ist schon der Erdäpfelsalat.
Handig abgemacht.
Ja. Ja, was wollt ihr denn von mir her? Was soll ich singen? Ja.
Magst du diese 7,8 Millionen Schafe eigentlich auch baniert?
Nein, paniert nicht, aber ich bin ein leidenschaftlicher, muss ich mich hier outen, Ziegenesser.
Mm.
Ja, also ich, auf Kapados gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Ziegen.
Also wirklich nicht nur laut EU-Anträgen?
Nein, wirklich viele Ziegen. Also Wildziegen, die dort und auch Leute, die züchten und Käse und so machen. Und eine Ziege aus dem Ofen ist echt was ich da würde ich viel Weg hergeben, damit ich sowas kriege.
Schon selber geschlachtet?
Nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich war schon mal dabei, wie es so, das ist jetzt nicht meins, wenn ich ehrlich bin, ja. Weil es ist, wir sind einmal in den Genuss gekommen, der Vangelis, ein Freund von mir, der lebt so ein bisschen in den Bergen und da ist eine Ziege in seinen Garten eindrungen und der hat jetzt so Zitronenbäume und so und die Ziege hat angefangen zum Abfressen und der hat einen Schroderer daheim und hat die Ziege quasi
Audiokommentar.
Abgehalten.
Thomas Stipsitz macht die Luftpistole und knallt jetzt gerade eine Ziege ab in unserem Raum.
Sehr archaisch eigentlich, aber er hat es dann quasi aus Ding und seine Mama hat dann eine Ziege im Ofen gemacht und die war natürlich herrlich dann. Ja.
Wie ist da die Rechtslage? Muss er da EU-Subventionen rückerstatten?
Ich glaube, er muss einen Antrag stellen. Dann wartet er 3 Monate und dann wird es genehmigt oder nicht.
Und sind die 3 Monate Gartner die Ziege so weit, damit sie ja wirklich schön sanft
liegt?
Ja,
klar, das wird ja dann weiches, ja. Wie ein Speck. Ja, ehrlich. War ausgezeichnet, ja.
Ja, wunderbar. Sie haben es vielleicht vernommen, liebe zuhörende Personen. Wir sind in dieser Folge schon ein bisschen reingedriftet in unsere Sommerpause, die wir mit Thomas Maurer jetzt ein bisschen in den nächsten Wochen starten werden. Keine Sorge, Sie dürfen uns natürlich weiterhin hören. Wir werden Ihnen auch noch das Beste aus unserer Gästeliste jede Woche am Freitag servieren. Wobei ich muss sagen, viel, viel besser als dieser Gast wird es vielleicht gar nicht mehr werden.
Nein, gell? Wir wiederholen vielleicht einfach das jetzt stur durch bis August.
Ist nicht das Schlechteste, weil ich fürchte, ich werde selber beim Abhören den einen oder anderen Schmäh verstehen, sage ich mir jetzt mal so ein bisschen.
Ja, gebt mir 10 Euro Brausstrahlung. Letzte
Frage, die mir schon länger am Herzen liegt, ein bisschen. Du bist ja auch bekennender Andreas Gabalier-Fan, behaupte ich jetzt einmal, weil du könntest nicht Fan sein oder du musst eigentlich Fan sein, so inbrünstig, wie du ihn wiedergeben kannst mit dieser Detailverliebtheit, mit dieser, würde ich jetzt einmal sagen, Paraphrasierung seiner tiefgründigen Texte.
Hm? Also Fan würde
ich... Hat er sich eigentlich jemals bei dir gemeldet und bedankt?
Ja, nein, ich war echt, das hat mich wirklich überrascht, ja, dass er, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, dass wir da telefoniert haben.
Ja, einer hat angerufen.
Ja. Und ich fand das echt überraschend, dass er gesagt hat, du, ich finde das lustig, was du da machst und so. Und wenn wir auf Konzert auf Tournee sind, hast ja Hula Palu bei einer intern schon Hodenweh. Was ich lustig finde. Ja. Also ich hätt mal nicht gedacht, dass er so einen Humor hat, dass er das so nimmt. Ja.
No, da bin ich auch. Muss man sagen, Gerechtigkeit für Andreas Gabalier.
Ja, wirklich. Ja.
Ja, falls Sie noch nie Hodenweh gehört haben, der Link dazu steht in den Shownotes, genauso wie alle anderen Geschichten, die wir heute eigentlich besprochen haben, falls Sie vielleicht gar nicht gemerkt haben, es ist nach wie vor ein News-Podcast. Ja.
Was denn? Ein News-Podcast.
Ja, na ernsthaft.
Na ja, ich, wir haben eh viel.
Ja.
Ja, Gott sei Dank war der Thomas da, der ein bisschen versucht hat, da auch Geschichtliches und Historisches reinzubringen.
Ja, also, ich glaube... Die USA verhängen jetzt 50% Zölle gegen Brasilien, habe ich gelesen, nur damit das auch gesagt ist.
Ja, das ist gut.
Ja, und wegen Shein und Temu, da gibt es auch noch neue Zollpakete, weil man da einfach erreichen will, dass diese großen chinesischen Händler auch innerhalb der EU Zwischenlager unter Anführungszeichen errichten, beziehungsweise Warenlager errichten, vielleicht auch auf Griechenland, das wäre ja dann interessant. Da hätten wir dort wieder ein neues Geschäftsmodell und
müssen nicht mehr auf Strafe setzen. Es gibt ja nur so unbesiedelte Inseln
auch. Es gibt viel unbesiedelte Inseln, ja. Da könnte man das machen, ja. Ja.
Ja.
Aber ob das dann dort bleibt, ist die Frage.
Dass dann die Temu-Lieferanten Island-Hopping
machen.
Ja, ist ökologisch vielleicht nicht das Gescheiteste, aber meine Güte, bei dem, was sonst in der Welt passiert, könnte das auch so sein. Bei dem, was sonst in der Welt passiert, ist unser Stichwort, klicken Sie ein auf www.kleinezeitung.at, da können Sie immer die aktuellen Nachrichten lesen und falls Sie interessiert, natürlich auch ein Abo checken. der Thomas, also der eine Thomas und ich sind jetzt kurz einmal auf Ferien und dann im irgendwie, wenn es wieder politisch und herbstlich und überhaupt, dann wird wieder für sie da. Und der andere Thomas, der ist sowieso die ganze Zeit für sie da. Du drehst gerade, man kann dich lesen, man kann dich natürlich auch noch, falls man irgendwie am Schwarzmarkt eine Karte kriegt, im Ernst-Happel-Stadion erleben.
Ja, aber jetzt mache ich dann auch Pause. Nach dem Juli bin ich dann bis November mal in Pause.
Gehst auf Ziegenjagd?
Ich gehe auf Ziegenjagd, ja.
Ja, dann.
Ich habe auch gelernt aus der Vergangenheit, ja, dass Pausen wichtig sind.
Nein, über das Burnout reden wir jetzt nicht.
Nein, oder? Nein, aber es ist, sich eine Pause zu gönnen, das ist etwas, das habe ich lange Zeit gar nicht so gemacht.
Insofern hat mir, muss ich gestehen, der Burnout ein bisschen beruhigt, weil ich habe mir schon immer gedacht, wie schafft er das alles? Du warst quasi jeden Abend im Fernsehen, bin dann hinterher draufgekommen, dass meine Frau eigentlich etwas streamt, wo du immer mitspielst.
Liebe Grüße an Sie bitte, gell?
Ja, 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 so richte ich Ihnen gerne aus. Vielleicht hört sie ab und zu mal meinen Podcast, wenn wir einen Gast haben. So, den Gast beleidigt, die Ehefrau beleidigt. Ich sage nichts. Wunderbar. Mehr. Machst du abmoderieren, lieber Thomas?
Nein, ich kenne es nicht besser.